HR Info. Das Interview.
Mit Heidi Radwilas. Das Thema unserer Sommerinterviews in diesen Wochen. Diesen Sommer ist mehr drin. Und dass für ihn mehr drin ist im Meer, zeigt uns unser heutiger Gast Florian Huber bei seinen zahlreichen Tauchgängen in die Tiefen der Weltmeere. Ob er nun zum Wrack eines schwedischen Kriegsschiffs aus dem 16. Jahrhundert taucht oder ob er unterwegs ist in Mexikos geheimen Unterwasserhöhlensystemen. Für den Unterwasserarchäologen ist nichts so faszinierend wie die Geheimnisse der Unterwasserwelt. Heute nimmt er uns mit in seine Welt und erklärt uns seine Liebe zum Tauchen. Der Unterwasserarchäologe Florian Huber in HR Info, das Interview. Herr Huber, am Anfang würde ich ganz gerne Ihr Verhältnis zum Meer und zum Tauchen beleuchten, wenn Sie dazu die Halbsätze vervollständigen könnten, die ich Ihnen jetzt sage.
Ja.
Ein Monat ohne Tauchen ist für mich?
Wie ein Monat ohne Berge.
Wenn ich unter Wasser bin, dann fühle ich mich?
Frei.
Das Meer ist meine große Liebe, weil?
Weil ich dort frei bin und weil ich dort meine Leidenschaft ausleben darf.
Wenn ich meinen Beruf als Unterwasserarchäologe aufgeben müsste, dann?
Dann würde ich sofort zurück in meine bayerische Heimat ziehen und irgendwas in den Bergen machen.
Wenn ich mit 80 Mal zurückblicke auf mein Taucherleben, dann will ich sagen können,
dass ich ein Stück dazu beigetragen habe, dass unser Kulturgut unter Wasser erforscht und respektiert wird.
Also ein großes Interesse daran, das für die Menschen publik zu machen, was sie unter Wasser entdecken.
Ja, ganz genau, denn das ist das, was ich letztendlich seit Jahren mache und das ist auch nicht immer ganz einfach, denn wenn jemand nicht taucht, dann hat er oftmals eben keinen Zugang zu den Sachen, die unter der Wasseroberfläche liegen und das sehe ich als meine Herausforderung an, den Menschen eben zu zeigen, was da unten alles Spannendes liegt.
Mich interessiert, wo Ihre innige Verbundenheit zum Meer und zum Wasser herkommt. Sie sind ja geborener Bayer, man hört es auch. Mhm. Und Sie haben ja eben selber schon gesagt, eigentlich ist Ihnen das Wasser so wichtig wie die Berge. Also man weiß gar nicht so recht, wo soll man Sie da verorten, eher in den Bergen, eher am Wasser. Was ist denn da die größere Liebe?
Ich glaube, ich würde das gar nicht irgendwie abwägen wollen. Ich bin einfach jemand, der gerne in der Natur ist. Und nur weil man jetzt aus Bayern kommt, heißt das ja nicht, dass man sich auch mit dem Wasser oder mit dem Meer verbunden fühlt. Gerade in Bayern haben wir unglaublich viele schöne Bergseen, in denen ich auch immer wieder tauchen gehe, wenn ich zu Hause bin. Italien ist nicht weit weg. Das heißt, ich bin als Kind mit meinen Eltern schon immer einmal schnell durch die Alpen rüber nach Italien gefahren, ins Mittelmeer. Ich finde Natur generell einfach toll. Und das sind die Berge, die mich faszinieren. Klar, da bin ich aufgewachsen. Ich finde aber auch die Meere spannend, egal ob das jetzt Nord- oder Ostsee ist oder der Pazifik. Das sind einfach das sind Elemente, die mich unglaublich faszinieren. Und mein Beruf hat mich jetzt natürlich erstmal unter Wasser gebracht.
Und diese besondere oder innige Verbundenheit zum Wasser oder zum Meer, wo kommt die her?
Ich glaube, das ist tatsächlich daher, dass ich schon recht früh mit meinen Eltern oft in Urlaub gefahren bin. Also wir haben, wie gesagt, einige Flüsse und Seen direkt in der direkten Umgebung. Wir haben einen kleinen Bach bei uns im Garten. Da habe ich als Kind schon immer nach Fossilien gesucht, habe Staudämme gebaut. Also ich war da schon immer irgendwie mit dem Wasser unterwegs. Und dann eben der Urlaub oder die mehreren Urlaube am Wasser. Dann habe ich recht früh mit dem Tauchen begonnen. Ich habe, glaube ich, Schnuppertauchen so mit 12, 13 gemacht. 2, 3 Jahre später hatte ich dann meinen Grundtauchschein, meinen internationalen Grundtauchschein in der Tasche und seitdem war ich eben einfach dem Element Wasser tatsächlich verfallen.
Das blieb zunächst mal Hobby, denn Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Sie wollten eigentlich erstmal eine Ausbildung im Hotelfach machen, hatten sogar schon eine Ausbildungsstelle in München, wollten Hoteldirektor auf Hawaii werden, haben Sie gesagt, also wenigstens erstmal am Meer arbeiten. Warum sollte es der Hoteldirektor auf Hawaii werden zunächst?
Ich stellte mir das einfach ganz gut vor. Ich mag schöne Hotelanlagen. Dachte eigentlich immer, dass das ein Beruf ist, der mir gefallen könnte. Würde mir, glaube ich, auch heute immer noch gefallen. Ich war nicht wirklich gut in der Schule und konnte mir nach dem Abi einfach auch nicht vorstellen, dass ich studieren gehe. Von daher wollte ich wirklich erstmal eine Lehre machen. Hatte die dann eben auch schon in der Tasche. Hatte dann aber eben auch noch 3 Monate Zeit, bevor die Lehre losgehen sollte. Und mein Vater meinte, ich sollte 3 Monate nicht rumsitzen, sondern mich halt für einen Sprachkurs oder Ähnliches an der Uni einschreiben. Und das habe ich dann auch getan, habe mir das Vorlesungsverzeichnis besorgt und habe dann eben gesehen, da gibt es eben Ur- und Frühgeschichte und nordische Philologie, also Sachen, die mich eigentlich durchaus schon interessierten. bin dann da zu den ersten Vorlesungen und Übungen gegangen und habe dann relativ zügig festgestellt, das ist ja ganz anders wie in der Schule und es macht vor allem unglaublich Spaß. Es ist einfach sehr interessant und dann habe ich relativ zügig entschlossen, beim Hilton wieder zu kündigen und den Weg des Archäologen zu gehen.
Jetzt haben Sie aber gesagt, Archäologie ist schön und gut, aber am Ende reicht mir das nicht. Sie sind ja jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, ich muss Unterwasserarchäologe werden. Warum kam das?
Ich habe, nachdem ich dann in München und in Schweden studierte, festgestellt oder gesehen, dass man in Kiel Unterwasserarchäologie kombinieren kann. Das heißt, das Tauchen mit der Archäologie kombinieren kann. Und nachdem ich ja schon seit Jahren Taucher war, dachte ich, das könnte ja sehr spannend sein. Bin dann nach Kiel gegangen, habe mich beworben für die Ausbildung zum geprüften Forschungstaucher. Das ist also die Grundvoraussetzung, um in Deutschland und in weiten Teilen Europas als Wissenschaftler professionell unter Wasser tätig werden zu dürfen. Bin dann in diesen Kurs reingekommen, habe die Aufnahmeprüfung da bestanden und ja, seitdem bin ich tatsächlich Unterwasserarchäologe, was für mich tatsächlich ein Traumjob ist.
Traumberuf, haben Sie gesagt. Erinnern Sie sich noch an das erste Mal, dass es wirklich mit einer Expedition unter Wasser ging?
Ja, natürlich. Das war in der Ostsee, in Neustadt, in Ostholstein. Da haben wir über mehrere Jahre eine mesolithische, also eine mittelsteinzeitliche Fundstelle untersucht. Also einfach eine Siedlung, die damals direkt am Wasser stand und die aufgrund des Meeresspiegelanstieges heute unter Wasser liegt, so 4-5 Meter unter Wasser. Und das war natürlich ganz, ganz spannend. Klar, das sind Erfahrungen, wenn man da wirklich dann 2, 3, 4 Stunden alleine da unten ist mit seinem Werkzeug und arbeitet und Stück für Stück Geschichte freilegt und dann auch wirklich tolle Funde machen kann. Das ist fantastisch. Keine Frage, werde ich nicht vergessen.
Ich stelle mir das auch vor, dass das ein ganz besonderes Gefühl oder eine besondere Stimmung ist, wenn man da so ganz weit unter Wasser ist. Da scheint ja eine Stille zu sein, die man so eben einfach nicht kennt. Was hört man da eigentlich noch?
Genau, es wäre total still, hätte man nicht den Atemregler im Mund und würde die Luft ja an das Wasser abgeben. Das heißt, es blubbert dann immer so ein Stück weit, aber das ist auch so ein monotones Blubbern. Das ist einfach nur die Verstärkung des eigenen Atems, würde ich jetzt mal sagen. Aber ansonsten ist es da unten tatsächlich ruhig und es ist ein Arbeitsplatz, wo dann auf einmal von links eine Qualle langsam vorbeischwimmt, wo von rechts ein paar kleine Fische vorbeischauen. Wenn wir da unten Sediment bewegen, wir tragen ja ein bisschen Sediment ab, um tiefer in die Schichten vorzudringen, um dann wiederum die Funde zu machen, dann lockt es auch Krebse und Fische an, weil in diesem Sediment Nährstoffe sind. Das heißt, man ist immer umringt von einem Schwarm von Fischen und Krebsen. Und ja, das ist tatsächlich eine ganz surreale Situation, da unten dann zu arbeiten mit diesen ganzen Tieren, die da neugierig um einen herumschwimmen.
Wie lange dauert das eigentlich, bis man da mal was findet? Das, im Fernsehen sieht das immer so interessant aus. Da denkt man, ach, mal kurz da runtergetaucht und dann hat man das und jenes gefunden. Aber es ist es natürlich nicht. Wie lange muss man suchen, bis man endlich mal was Vernünftiges in der Hand hat oder etwas, was einen wirklich dann sehr interessiert und das Herz höher schlagen lässt?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir Archäologen oder Unterwasserarchäologen ja nicht morgens rausfahren mit dem Schiff und sagen, jetzt gucken wir einfach mal, ob wir heute den Schiffswrack finden und springen irgendwo rein, sondern in der Regel gehen wir wirklich Fundmeldungen nach. Das heißt, es sind Netzhaker von Fischern, die mit ihrem Netz irgendwo hängen bleiben, diese Position melden, wir tauchen runter, gucken, ist es nur ein Stein oder ist es ein Schiffswrack. Wir wissen auch von Hunderttausenden von Schiffswracks, wo sie mehr oder weniger liegen. Das heißt, wir gehen eigentlich schon gezielt an diese Fundstellen ran. Anders war das zum Beispiel mal in Mexiko, wo wir Höhlensysteme untersucht haben. Da taucht man dann wirklich einfach drauf los und versucht systematisch Höhlenbereiche abzutauchen, um zu gucken, was man dort finden kann. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, wir wissen schon, wo was liegt oder liegen könnte. Dann bereiten wir uns vor, dann geht's los und dann wird da unten gearbeitet.
HR Info, das Interview heute mit dem Unterwasserarchäologen Florian Huber. Sie haben ja zunächst für die Uni Kiel gearbeitet, dann haben Sie irgendwann hingeschmissen gemeinsam mit anderen Kollegen und haben eine eigene Firma gegründet. Jetzt übernehmen Sie Forschungsdokumentationen und Filmaufträge und andere Dokumentationen für Unternehmen, Unis und auch Medien, schreiben auch Bücher. Das neue Buch, das kommt im November auf den Markt und hat den Titel Tauchgang ins Totenreich, Archäologie unter dem Meeresspiegel. Dort erzählen Sie von Ihren vielen unterschiedlichen Expeditionen. In dem Buch schreiben Sie, dass Ihre Oma gesagt habe, als sie gehört hat, Sie werden Archäologe, da haben Sie nur gerufen, das ist doch brotlose Kunst. Hat sie denn recht behalten?
Ja, teilweise. Also es ist tatsächlich so, dass im Bereich der Archäologie, der Unterwasserarchäologie, die Jobs nicht so gesät sind. Aber ich habe meinen Job gefunden. Ich kann damit auch ganz gut Geld verdienen. Es ist tatsächlich nicht einfach. Jeder findet Archäologie eigentlich spannend. Also mit den meisten Leuten, mit denen ich immer rede, die sagen, ach Mensch, Archäologe, das wollte ich ja auch mal werden. Und dann machst du auch noch Unterwasserarchäologie. Ist ja spannend. Also es kommt gut an. Es kommt auch gut in den Medien an und im Fernsehen und eigentlich überall. Aber tatsächlich ist es so, dass es sehr, sehr wenige Stellen gibt, auch in Deutschland. Und das finde ich immer schade, denn es gäbe so viel Wichtiges zu entdecken, zu erforschen und auch zu bewahren und zu schützen. Da fehlen aber die Stellen. Aber was meine Person anbelangt, ich habe mit der Firma, mit meinen Kollegen, die ich mache, eben da mein gutes Auskommen gefunden.
Auch deshalb, weil Sie sehr vielseitige Projekte betreuen. Ein paar nenne ich jetzt, die haben Sie jetzt nicht nur mit Ihrer eigenen Firma, sondern früher auch schon mit der Uni Kiel oder bei der Uni Kiel umgesetzt. Beispielsweise gibt es ein schwedisches Handelsschiff, Maas, das haben Sie untersucht. Das ist 1564 mit 800 Mann Besatzung wohl gesunken. Sie haben in Höhlen in Mexiko nach Überresten der Maya geforscht. Sie haben steinzeitliche Siedlungen an der Ostseeküste erforscht, das haben Sie schon erwähnt. Es gibt ein U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg vor Helgoland, wo Sie zugange waren und. Also es ist eine sehr, sehr weite Palette. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass wir zum einen oder anderen auch Bilder jetzt online haben bei hrinforadio.de, wer gerne mal schauen möchte. Welches der Projekte, die ich jetzt vielleicht genannt habe oder vielleicht auch ein anderes, hat Sie ganz besonders beeindruckt?
Das ist schwierig zu sagen. Ich finde jedes Projekt spannend. Sicherlich ist das Mars-Projekt eins meiner Highlights gewesen, weil es einfach so ein unglaublich bekanntes Schiffswrack ist und weil es auch so schwer zu bearbeiten ist, sage ich mal. Es liegt in 80 Meter Wassertiefe in der Ostsee da unten. Es ist komplett dunkel, es ist wahnsinnig kalt. Es ist unglaublich aufwendig, da unten zu arbeiten. Ich kann da unten maximal eine halbe Stunde, 35 Minuten bleiben, bevor ich mich dann wieder auf den Weg zurück mache. Der Weg zurück dauert teilweise anderthalb Stunden, weil ich eben in unterschiedlichen Wassertiefen Stopps einlegen muss. Ich muss mit unterschiedlichen Gasen dekomprimieren, das heißt erstmal diesen Stickstoff und das Helium wieder abatmen. Also es ist technisch extrem aufwendig, aber das ist genau der Reiz für mich. Die Höhlen in Mexiko waren garantiert ein Highlight, weil das einfach so eine unglaublich surreale Umgebung ist. Von daher ist es tatsächlich schwierig. Ich finde, jedes Projekt für sich ist einfach spannend und macht immer wieder Spaß. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Es wird nie langweilig und man muss sich immer wieder auf die jeweilige Situation einstellen. Und das macht eben meinen Job auch sehr spannend.
Das Projekt in Mexiko, das hatten Sie gerade angesprochen. Was war ganz kurz, wenn es geht, der Auftrag des Projekts?
Ja, also der Auftrag war, dass wir zusammen mit mexikanischen Kollegen auf der Halbinsel Yucatan diese Zenoten, diese Wasserlöcher und die anschließenden Höhlensysteme auf archäologische Hinterlassenschaften untersuchen. Die Mexikaner haben leider nicht genügend Unterwasserarchäologen, die das machen können. Und ich habe eine Unterwasserarchäologin damals kennengelernt, die hat mich um Hilfe gebeten und so ist dieses Kooperationsprojekt entstanden.
Wie lange hat denn die Vorbereitung gedauert?
Sowas dauert natürlich schon etwas länger. Das war vielleicht so anderthalb Jahre Vorlauf. Man brauchte die entsprechenden Taucher. Die müssen neben ihrer Qualifikation als Forschungstaucher eben noch die Qualifikation als Höhlentaucher mitbringen, weil das ein ganz anderes, anspruchsvolles Tauchen ist. Wir mussten uns dann natürlich auch überlegen, wie wir in diesen Höhlensystemen dokumentieren. Das heißt, wenn ich wirklich eine Fundstelle habe, eine archäologische, was mache ich mit der? Wie kann ich möglichst viel Informationen in kurzer Zeit herausbringen? Weil auch da können wir nicht ewig lang bleiben. Und das waren also Überlegungen, die man natürlich im Vorfeld macht. Und aber dann ging das dann irgendwann los und das war auch relativ erfolgreich.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, diese Kenoten, die seien eben teilweise sehr schwer zu erkunden, weil es teilweise eben auch Kilometergänge in Höhlen erstmal entlang geht und dann nochmal ganz weit runter in die Tiefe. Können Sie uns mal so ein extremes Beispiel beschreiben?
Ja, also die Zenote, das ist also quasi immer der Eingang. Dort ist die Decke, die Kaltdecke irgendwann mal eingestürzt, die ist erodiert und dann gibt sie den Weg in diese Höhlensysteme frei. Die Höhlensysteme selber sind extrem weit verzweigt. Wir hatten ein Höhlensystem untersucht, da mussten wir ungefähr einen Kilometer reintauchen. Das dauert, wenn man das quasi mit seinen ganz normalen Flossenschlägen macht, ungefähr eine Stunde, bis man überhaupt erst am Arbeitsplatz ist. Dann geht es ungefähr 50 Meter in die Tiefe und dort unten konnten wir dann tatsächlich prähistorische Funde von besonderem Ausmaß dokumentieren. Da haben wir Elefantenreste gefunden. Wir haben auch einen menschlichen Schädel gefunden. Es stellte sich raus, dass das einer der ältesten Amerikaner ist oder eine Amerikanerin. Sie hat den Namen Naya bekommen. Das sind also unglaublich spannende Funde, aber es ist eben auch eine extreme Umgebung. Ne? Wenn man ein Kilometer weg ist vom nächsten Ausgang, dann ist das natürlich auch ein psychologisches Moment. Man braucht dann also wirklich die Ruhe. Man braucht ein Team, wo man weiß, okay, wir können uns jetzt hundertprozentig aufeinander verlassen. Wir können uns hundertprozentig auf unsere Ausrüstung verlassen, denn ansonsten ja, wird man da unten Probleme bekommen und man kann sich vor allem schon mal gar nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren, die einen da unten erwartet.
Florian Huber, Unterwasserarchäologe, zu Gast bei HR Info, das Interview. Wir sprechen gerade über eine Expedition zu den Höhlen in Mexiko, wo Sie in Höhlensystemen getaucht sind. Das haben Sie auch in Ihrem Buch mit verarbeitet. Ich würde ganz gerne mal einen Ausschnitt anhören, den hat ein Kollege gelesen. Und zwar ist das der Moment, wo Sie sich von oben in eine Kenote abseilen lassen. 13 Meter tief geht es da unten ins Wasser. Wir hören mal rein.
Ich drehe meinen Kopf und blicke im gebündelten Lichtschein auf riesige Wurzeln, die wie knorrige Finger aus der Decke ragen. Es riecht nach feuchter Erde und Moder. Langsam geht es weiter in die Tiefe. Dann erreiche ich die Wasseroberfläche und tauche kurz darauf ein. Stopp, schreie ich, während ich nach meinem Karabiner taste und ihn ausklinke. Das Seil verschwindet zügig nach oben in die Öffnung, die nun 13 Meter über mir hell blitzt. Wie ein ferner, letzter Gruß aus der Welt des Tageslichts. Ich treibe im ruhigen Wasser und blicke mich nach allen Seiten um. Viele ungewöhnliche Orte habe ich in den letzten Jahren erkundet. Aber der hier ist anders. Ganz anders. Es ist ruhig und friedlich, aber gleichzeitig gespenstisch und surreal.
Als ich das gelesen habe, da habe ich mich gefragt, wie fühlt man sich eigentlich in so einem Moment, wenn man da nach oben schaut, sieht das bisschen Licht, weiß, man schwimmt da unten ganz alleine in der Höhle. Wenn die anderen jetzt weg wären, wären sie weg. Und ja, man weiß im Grunde genommen ja auch gar nicht, was da unten vielleicht so alles noch kreucht und fleucht. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
Also ich fand es eigentlich spannend, weil das ist ja genau das, was ich an meinem Beruf so liebe. Das ist eben auch diese Abenteuerlust, die mich da treibt und eben nicht nur dieses reine langweilige Wissenschaftliche, sage ich mal, sondern das ist eben dann wirklich die Feldarbeit, das ist die Action. Und da hat man natürlich so ein Kribbeln und eine Anspannung. Angst hat man da keine, sonst würde ich das überhaupt nicht machen. Man ist einfach wahnsinnig angespannt, aber im positiven Sinne und freut sich, was jetzt da eben gleich kommt. Also ich liebe so eine Situationen. Das ist einfach für mich immer wieder ein Highlight, sowas zu erleben.
Ist das für Sie auch so die Essenz, was den Reiz für Sie ausmacht, dass Sie sagen, nie Gesehenes wollen Sie entdecken und bloß nicht irgendwo am Schreibtisch sitzen?
Also Schreibtisch ist immer ein notwendiges Übel, sage ich mal. Das gehört einfach dazu, weil wir danach ja wochenlang auch unsere Ergebnisse auswerten müssen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Essenz der Unterwasserarchäologie ist für mich tatsächlich der Moment, wo ich ins Wasser eintauche, wo ich runtertauche und wo ich dann eben Sachen entdecke, wo ich genau weiß, wow, die hat jetzt tatsächlich noch kaum einer oder keiner vor mir jemals gesehen. Und dann frage ich mich natürlich immer sofort, was ist da unten passiert? Das ist wie ein Tatort, an den ich da komme, der eben 1000, 5000 oder 10.000 Jahre alt ist. Und ich dann einfach rausfinden möchte, was war da los? Warum liegt dieses Faultier jetzt da, wo es liegt? Oder warum liegen diese ganzen Schädel im Falle der Cenote Las Calaveras in dieser Cenote? Was ist da damals passiert? Und dann geht eben der Wissenschaftler in mir los und dann zücke ich quasi meine Arbeitsutensilien und fange an zu arbeiten.
Sie haben das eben gerade schon selber angesprochen. Sie waren unten im Wasser, Sie tauchten im Wasser und dann haben Sie Schädel gesehen, Menschenknochen. Und zwar eine ganze Menge. Also es war wirklich so eine richtige Masse. Also wenn ich da unten im Wasser geschwommen wäre, ich glaube, mir wäre massivst kalt den Rücken runtergelaufen und ich hätte ich wahrscheinlich laut geschrien. Wie ging es Ihnen?
Ja, ich würde dann eher vor Freude schreien, weil das ist natürlich dann wirklich ja ein einmaliger Fund, den wir da entdeckt haben. Gut, wir wussten schon, was auf uns zukommen wird, aber als ich das erste Mal da unten war und diese 126 Schädel gesehen habe, war das natürlich eine außergewöhnliche Situation. Aber in mir, wie gesagt, kommt dann sofort der Wissenschaftler durch und ich weiß, ich bin ruhig, ich habe genügend Gas dabei. Ich weiß, meine Kollegen sind oben, die passen auf mich auf, kommen kurze Zeit später dann auch zu mir runter und dann geht das Arbeiten los. Und an so einem Ort zu sein, der wirklich eigentlich einzigartig ist. Also es gibt derzeit noch keinen weiteren Vergleich. Ja, dafür bin ich dankbar, dass ich da arbeiten und tauchen darf und dass ich mir eben sowas anschauen kann.
Sie haben eben gerade auch nochmal gesagt, man muss sich extrem aufeinander verlassen können in so einer Situation. Sie haben ja bei Ihren Expeditionen immer auf Menschen gesetzt, die Sie seit Jahren kennen. Das sind Ihre Kollegen, das sind alles Forschungstaucher. Sie sind auch Freunde. Mhm. Ist das überlebenswichtig in so einer Extremsituation?
Das kann überlebenswichtig sein, durchaus. Ich will sowas nicht überdramatisieren, weil wir einfach sehr rational an unsere Tauchgänge rangehen. Wir sind also keine Adrenalin-Junkies, die irgendwie irgendwo hintauchen wollen, weil es besonders gefährlich oder spannend ist, sondern wir tauchen dahin, weil wir eben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen suchen. Aber es ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut zu wissen, dass neben mir Tauchpartner sind, die einfach genau wissen, was man in einer Notsituation machen muss. Genauso wissen die, dass ich ihnen helfen kann in einer Notsituation. Und das lässt uns uns natürlich effektiv unter Wasser werden und dementsprechend können wir dann eben auch Fundstellen untersuchen, die andere wissenschaftliche Teams vielleicht so nicht untersuchen würden.
Sie arbeiten mit Ihren Freunden eben sehr eng zusammen, haben Sie gesagt, aber Sie verbringen auch Ihre Freizeit zusammen. Sie leben alle in Kiel. Mit einem leben Sie sogar in einer WG. Ist in so einem, ich nenne das mal, synergetischen System oder auch symbiotischen System fast, ist da eigentlich noch Platz für Menschen, die nicht die Leidenschaft für das Meer und die Unterwasserarchäologie teilen?
Ja, durchaus. Also das war ein Zufall, dass ich mit Uli, unserem Kameramann und Fotografen, in der WG wohne. Aber wir reisen auch beide recht viel. Das heißt, wir sind auch gar nicht so oft zusammen, sehr zum Bedauern unserer beiden Freundinnen, die natürlich gerne hätten, dass wir vielleicht öfters zu Hause sind. Aber meine Freundin zum Beispiel, die taucht nicht oder noch nicht und das finde ich auch ganz angenehm. Meine Eltern haben mit Tauchen jetzt auch nicht wirklich viel zu tun. Mein Bruder taucht ab und zu im Urlaub. Also ich finde es schon gut, wenn ich auch noch Bekannte habe, die mit Tauchen nichts zu tun haben, denn man muss aufpassen, dass man da nicht ja komplett in dieser nerdigen Tauchwelt irgendwie versinkt und es von morgens bis abends nur noch ums Tauchen geht. Von daher ja, tut der Abwechslung gut und die habe ich aber auch.
Wir haben darüber gesprochen, dass Sie viele unterschiedliche Projekte umsetzen. Ihre große Leidenschaft, das sind Schiffswracks. Warum ist das so?
Also Schiffswracks sind für mich immer so Zeitkapseln. Die sind an einem Moment untergegangen. Sie haben immer eine unglaublich spannende Geschichte zu erzählen. Die UNESCO schätzt, dass es ungefähr 3 Millionen Schiffswracks weltweit gibt. Und für mich sind es 3 Millionen ja, spannende und tragische Geschichten des Menschen, wie er versucht hat, mit neuer Technologie irgendwelche Waren von A nach B zu transportieren. Und es ist immer irgendwie schiefgegangen, aus welchen Gründen auch immer. Und wir können eben von solchen Schiffswracks unglaublich viel lernen. Wir können sehen, was haben die Leute damals schon für eine Technik gehabt, wie groß waren ihre Schiffe, wie viel konnten sie laden, was hatten sie überhaupt geladen. Dann frage ich mich natürlich, wo kamen sie her, wo wollten sie hin, warum ist es untergegangen? Und zudem ist es an Schiffswracks meistens auch irgendwie so eine, ja, also irgendwie eine recht mystische Stimmung dort unten. Das wird Ihnen auch jeder Taucher, Sporttaucher bestätigen. Wracktauchen ist ja ein großer Bereich des Sporttauchens. Auch viele Taucher gehen einfach runter, weil sie ja so Wracks einfach irgendwie magisch anziehend finden. Und so geht mir das durchaus auch.
Was war denn so das Interessanteste, was Sie da mal gesehen haben? Was findet man da unten noch?
Ganz unterschiedlich. Also im Falle der Mars zum Beispiel, dem schwedischen Kriegsschiff, was zwischen Öland und Gotland, diesen beiden Inseln liegt, ist es so, dass das Schiff wirklich mit Mann und Maus untergegangen ist. Das heißt, wir bekommen dann einen kompletten Einblick in das 16. Jahrhundert, wie wir das so vorher überhaupt noch nie hatten. Das heißt, wenn ich da runtertauche, dann ist das ganze Holz noch da. Ich sehe noch die Schießluken, ich sehe noch die ganzen Kanonen, die da unten sind. Die Mars hatte über 100 Kanonen an Bord. Die größten Kanonen sind über 4 Meter lang aus Bronze. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind unglaublich mächtige Kriegsgeräte, die da unten liegen. Wir finden da unten Silbermünzen, wir finden da unten Teller des täglichen Lebens, die wiederum vom Leben der Soldaten an Bord erzählen. Also man findet einfach wirklich alles, was ein Kriegsschiff aus dem 16. Jahrhundert dabei hatte. Und das kennen wir noch nicht. Ja? Und wenn wir das jetzt untersuchen und mit nach oben bringen, dann tragen wir da einfach ein Stück dazu bei, ja, die Geschichte der Ostsee, die Geschichte Nordeuropas neu aufzurollen und neue Einblicke zu geben. Und das finde ich das unglaublich Spannende an diesen Wracks.
Sind Sie eigentlich so eine Art Indiana Jones der Meere?
Ich habe tatsächlich ja das Glück, dass ich eben irgendwie so Wissenschaft und Abenteuer gut vermischen kann. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich den Job so toll finde. Denn nur irgendwelche Abenteuer erleben fände ich auf Dauer nicht befriedigend. Und nur im Büro sitzen und irgendwie ja wissenschaftliche Artikel zu schreiben, fände ich auch nicht wirklich spannend genug. Aber diese Mischung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und dabei auch noch Abenteuer zu erleben, das macht sich für mich ja bezahlt. Ich finde es fantastisch.
Ihr Buch Tauchgang ins Totenreich, das beginnt mit einem Zitat eines unbekannten Autoren, was mir sehr gut gefällt. Ich lese mal vor. Das Leben wird nicht gemessen an der Zahl unserer Atemzüge, sondern an den Orten und Momenten, die uns den Atem rauben. An welchen Momenten messen Sie Ihr Leben?
Das sind unterschiedliche Momente. Das ist nicht immer nur, wenn ich tauchen gehe. Klar, wenn ich an speziellen Orten bin, das erste Mal in einen Wrack reintauche oder so, dann sind es genau die Momente, die mir den Atem rauben, wo ich mir denke, wow, alles richtig gemacht. Das ist wirklich toll. Das können aber auch ganz normale Momente sein, wenn ich zu Hause bin, wenn ich Bergsteigen gehe, was ich leider viel zu wenig mache, aber was auch eine große Leidenschaft ist, wenn ich eben auf dem Gipfel stehe und einfach über die Berge schaue. Wenn ich abends mit Kumpels irgendwo in der Kneipe sitze und ein Bier trinke und über vergangene Tauchgänge rede oder über künftige Projekte rede. Also das sind ganz unterschiedliche Momente, die nicht immer was mit dem Tauchen zu tun haben müssen.
Herr Huber, danke, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Das war HR Info, das Interview mit unserer Sommerreihe Diesen Sommer ist mehr drin. Mit dem Unterwasserarchäologen Florian Huber und mein Name ist Heidi Radwilas. Wenn Sie das Interview noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das unter hrinforadio.de.